Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute: Wann kommt die digitale Praxis? Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Hallo Christian.
Hallo Christian.
Wir wollen uns ja heute mal unterhalten als erste Folge von so einer Art Doppelfolge über die Digitalisierung in der Praxis und wollen da beginnen in den frühen Zeiten und dann schließlich in der nächsten Folge uns angucken, wie weit Digitalisierung in den Praxen gehen kann, und widmen uns da dann dem neuen heißen Scheiß aus dem Internet, nämlich ChatGPT. Aber heute fangen wir mal an mit den 80ern.
Ja, das ist thematisch bei der Vorbereitung war es so, vielleicht erzählen wir es den Zuhörern auch nochmal, dass wir uns mit dem Thema ChatGPT beschäftigt haben und dann immer wieder darüber gestolpert sind, was alles in der Praxis nicht geht. Und bei der Frage, warum geht das eigentlich nicht in der Praxis, fanden wir das so wichtig, dass wir gesagt haben, wir machen doch mal so einen kleinen Ausflug in die Digitalisierung und die Anfänge der Digitalisierung von Arztpraxen. Und soll ich anfangen oder willst du?
Nee, du kannst ja schon mal starten. Du bist gerade so im Flow, merke ich, ja.
Ah ja, genau. Also die Digitalisierung oder die Computerisierung in den Arztpraxen hat eigentlich in den 80er Jahren vereinzelt bei interessierten Ärzten angefangen. Das waren dann häufig so Bastellösungen. Die hatten sich die damaligen PCs, also zum Beispiel sowas wie den Sharp 700, MC 700 irgendwas, also so ganz rudimentäre Computer mit Datasette noch als Speichermedium in die Praxen geholt, eigentlich um die Abrechnung zu optimieren oder Stammdatenverwaltung der Patienten etwas leichter auffindbar zu haben. Und richtig spannend wurde das eigentlich erst in den 90ern. Da gab es dann die ersten professionellen Systeme. Ende der 90er wurden die Versichertenkarten eingeführt, und dadurch hatten wir dann eigentlich in den 1997 habe ich einen Artikel gefunden, da waren mehr als 80% aller Praxen in Deutschland mit Computern ausgestattet und auch 48,3% benutzten das Internet zur Datenabrechnung und Daten übertragen. Also da sieht man dann auch schon, eigentlich waren die Ärzte wirklich früh mit dabei, 97, da bin ich aus dem Studium, naja, da habe ich noch mitten studiert und da war damals auf den Stationen, sind gerade die Computer eingeführt worden. Das war alles sehr rudimentär. Naja, was haben wir mit den Computern gemacht in den Ende der 90er? Das war eigentlich nichts Besonderes. Textverarbeitung, dann die Abrechnung. Wir haben Stammdatenverwaltung gemacht, die Chipkarten eingelesen, die damals kamen, die Arzneimittellisten geführt und rudimentäre, sehr einfache Datensammlung und Auswertung. Und das war eigentlich ein super Start.
Das ist ja eigentlich auch gar nicht so wenig gewesen schon dann, ne? So, also Ende der 90er Jahre, Anfang des Millenniums, was da in den Arztpraxen lief zu der Zeit.
Nee, das war eigentlich richtig gut. Die Praxen haben auch mit E-Mail angefangen. Manche waren dann auch schon erreichbar. Und wenn man sich dann die alten Dokumente von 2000 anguckt, ist das auch ganz spannend. Da wurden schon all die Sachen diskutiert, die heute auch eigentlich diskutiert worden sind. Datenschutz, Viren, Trojaner. Naja, Trojaner vielleicht noch nicht, aber die Viren. Also das war alles schon eigentlich ein in der Diskussion. Und eigentlich hätte man da jetzt durchstarten können. Und die große Frage, was eigentlich so eigentlich alle verwundert und alle, die dann darüber schimpfen, dass die Ärzte heute nicht so richtig mit der Zeit gehen, was ist passiert in den letzten 20 Jahren, dass wir Ärzte so sehr von der Entwicklung abgehängt worden ist. So wie man das in den Zeitungen liest, hat man ja manchmal das Gefühl, dass die Ärzte noch irgendwie mit dem Nokia-Handy telefonieren.
Ja, das stimmt, ja. Das heißt mal, die Apotheken sind schon voll durchstartfähig, wenn es jetzt zum Beispiel ums E-Rezept geht, aber nur in den Arztpraxen klappt es nicht. Klar, wir sind natürlich auch, also wir sind von den Gesetzgebern damals dann ja, wurde ja die Digitalisierung dann forciert im Rahmen des Lipobuy-Skandals. Das war
Ulla Schmidt.
Genau, das hatten wir schon in einer Folge auch mal erwähnt. Das war damals eins der ersten Statine, die auf den Markt kamen, und es kam damals zu tödlichen Nebenwirkungen bei einigen Dutzend Patienten aufgrund von einer Medikamentenwechselwirkung. Und damals kam dann halt eben die Idee auch des Gesetzgebers, richtigerweise, man könnte ja eigentlich Daten so standardisieren, dass eben solche Wechselwirkungen nicht mehr vorkommen, weil jetzt ein Orthopäde ein Schmerzmittel verschreibt und der Kardiologe dann eben das Statin und beide nichts voneinander wissen. Das war eigentlich so der Auslöser dann für die Gesetzgebung in der Digitalisierung.
Ja, und die Gesetzgebung hat super funktioniert, weil wir müssen sagen, wir reden hier von 2001, 2002 ja. Wurde der ganze Kram diskutiert. Es wurde gefordert, dass es einen digitalen Arzneimittelplan gibt. Und oh Wunder, 20 Jahre später, wir haben ihn immer noch nicht. Wir haben einen bundeseinheitlichen Papierplan, den man aus Papier ausdrucken muss. Ich habe jetzt auch im Anbetracht der Woche mit Patienten mal experimentiert mit dem Notfallstammdatensatz, den man auf der Chipkarte speichern kann. Und ich habe keinen einzigen Patienten, der einen Code hat, mit dem er die Daten verifizieren kann, und damit kann ich sie nicht speichern. Das heißt mit anderen Worten, eigentlich gibt es zwar eine theoretische Möglichkeit, die aber so komplex und so viele Anforderungen hat, dass wir 20 Jahre danach immer noch keine Möglichkeiten haben, das zu machen.
Ja, ist schon irre. Wir haben dazu auch mal Folgen gemacht. Ich gucke gerade die Historie der Telematik-Infrastruktur. Da wird das alles auch ein bisschen näher erläutert. Folge 6, die wir gemacht haben. Ja, das ist ja tatsächlich das Problem, dass einfach die kontinuierliche Weiterentwicklung, natürlich entwickelt sich da was weiter, aber das ist eigentlich nicht das, was wir heute an Stand der Technik haben könnten. Wir sind da so ein bisschen auch in so Systemen festgefahren.
Ja, ich würde da mal ein bisschen provokant sagen, das ist auf der einen Seite der Gesetzgeber, der halt bestimmte Dinge vorgibt, die vorzugeben sind. Für einzelne Praxen ist es viel zu teuer, solche Systeme zu entwickeln. Das schaffen die einzelnen Praxen nicht. Und dann haben wir, die Krankenkassen haben sich nie dran gesetzt, was zu machen. Und die PVS-Anbieter, also unsere Praxisverwaltungssysteme, muss man sagen, sind eigentlich eher Teil der Misere, als dass sie uns eine Lösung bieten, bizarrerweise. Wir sind eigentlich in den letzten 20 Jahren in eine aus mehrfacher Hinsicht digitale Abhängigkeit gekommen. Und ich würde jetzt mal provokant sagen, neben dem Versagen des Gesetzgebers, der es nicht schafft, eine Gematik ins Leben zu rufen, die dann auch innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne Produkte auf den Markt wirft, haben wir auf der anderen Seite als Haupthinderungsgrund die PVS-Anbieter.
Ja, es ist halt auch, da fehlt ein bisschen insofern der Marktdruck, als dass es für uns Praxen halt mit einem immensen Aufwand verbunden ist, ein Praxissystem zu wechseln, weshalb man davor eigentlich zurückschreckt und es eigentlich nur dann tut, wenn es zu einer Praxisneugründung kommt oder wirklich was Gravierendes passiert, weil man einfach doch es hochaufwendig hat, eine Menge Reibungsverluste, und da fehlt dann natürlich auch so ein bisschen der Markt dann, ne? der den Druck ausübt, und wir uns ja eigentlich auch, wir haben ja auch andere Dinge zu tun, als uns jetzt damit zu beschäftigen, was andere Praxissysteme jetzt bieten, was das alte System zum Beispiel nicht hat.
Naja, also also ich mache jetzt mal so einen kleinen Bogen. Das Faxgerät war sofort klar, was uns das bringt. Das EKG war uns sofort klar, was uns das bringt. Oder die Lungenfunktion oder Ultraschallgerät. Das heißt mit anderen Worten, all die Dinge, an denen wir tatsächlich, die uns das Leben erleichtern in der Praxisführung, und die setzen wir auch in der Praxis ein. Das Problem ist, dass wir tatsächlich überhaupt gar keine Angebote haben, die uns tatsächlich das Leben vernünftiger machen oder leichter machen. Und oder wir kriegen Dinge angeboten, die sich überhaupt nicht refinanzieren und ein wahnsinnig teuer sind. Ich habe 5 Praxen zusammengeführt bei mir in der Praxis. Also wir haben insgesamt 5 Praxen an einen Standort zusammengeführt und ich habe 5 verschiedene Systeme bei uns integriert und kann eben nur sagen, dass die einzelnen Daten zwischen den PVS-Anbietern nicht kompatibel sind, auch wenn sie es vom Gesetzgeber eigentlich sein sollten. Es ist wahnsinnig teuer. Wir haben um die 5.000 Euro je Datentransfer gebraucht und das ist nie fehlerhaft über die Bühne gegangen. Bei einer Praxis war es sogar so, dass das ganze System praktisch schachmatt gesetzt haben und dann gesagt haben, nachdem er 5.000 Euro gezahlt hat, er muss doch wieder bei Null anfangen.
Natürlich ist es auch so, dass die PVS-Anbieter auch gezwungen sind, immer in sehr kurzer Zeit gesetzliche Vorgaben umzusetzen und dadurch natürlich auch Ressourcen in diesen Firmen gebunden werden, die vielleicht sonst für die Weiterentwicklung auch des Systems natürlich von Nutzen wären. Aber das ist ja nicht unser Problem.
Jein, also es ist auch ein eingeschränkter Markt. Also wir reden hier, es gibt 100.000 Praxen und dementsprechend gibt es für die Praxisverwaltungssysteme genau 100.000 Kunden und das war's.
Ja.
Und das ist natürlich klar ein Desaster, wenn der Gesetzgeber so viel Anforderungen an die PVS-Systeme, Hersteller oder denen so viele Vorgaben gibt, dass sie praktisch die gesamte Entwicklerenergie in die Erfüllung dieser Vorgaben setzt. Und dann kommt es natürlich zu keiner Weiterentwicklung.
Wobei man, entschuldige, zu den Zahlen noch sagen muss, bei 100.000 Praxen und geschätzten Kosten von 10.000 bis 15.000 Euro pro Jahr, die so eine Praxis unterm Strich an den PVS-Anbieter zahlt, ist man natürlich auch dann wieder, ist es auch wieder ein Milliardenmarkt, ne?
Ist auf jeden Fall ein Milliardenmarkt, gar keine Frage, ja. Und er wird auch nicht refinanziert. Das ist, wir müssen ja diese ganzen Vorgaben erfüllen, wenn wir eine Praxis betreiben wollen.
Ja, ja, ja.
Ja, das ist ja nicht so, dass wir jetzt von der Krankenkasse Geld dafür kriegen, sondern wir haben nur die Vorgabe friss oder stirb.
Was macht denn eine digitale Praxis heute dann aus? Wie sieht es denn heute aus in den Arztpraxen? Was haben wir? Wir haben unser PVS-System, das haben wir gerade besprochen, das ist klar. Wir haben ein Betriebssystem mit entsprechender Anbindung, Office oder whatever. Apple Windows. Ist nicht so verbreitet, genau, in den Praxen.
Apple gibt es nur ein Programm,
ja.
Linux gibt es gar nicht und ansonsten sind alle anderen Windows-basiert.
Genau. Digitale Techniken in den Praxen, E-Mails, ja, das ist natürlich was nicht offiziell datenschutzkonform ist. E-Mails sind per se ein Sicherheitsrisiko, dürfen eigentlich in der Patientenkommunikation nicht benutzt werden.
Es gibt spezielle Ausnahmen und der Patient kann da bestimmte Papiere unterschreiben, da kann man es dann doch machen, aber es ist halt alles wahnsinnig aufwendig. Es ist eigentlich so, dass die sicherste Kommunikation mit dem Patienten der Brief ist, wegen dem Briefgeheimnis und das direkte Gespräch.
Ja.
Selbst das Telefon wird als kritisch gesehen, weil wir ja nicht wirklich wissen, ob der Patient der ist, der sich ausgibt.
Genau. Dann sind wir natürlich alle an die Telematik-Infrastruktur angebunden. Der Dino unter den Netzwerken nach wie vor auf einem Technikstand aus dem letzten Jahrzehnt. Daran wird gearbeitet, hört man, dass da in der Zukunft einfach andere Standards einfach eingeführt werden, damit wir wegkommen von diesem Connector-Kram. Wir haben die KIM als Kommunikationstool untereinander, was aber auch noch lang kein Faxersatz ist, weil damit bisher nur Praxen untereinander kommunizieren und das auch nur sehr eingeschränkt, sehr wenige. Also ich kriege über KIM vielleicht 10%, wenn es hochkommt, aller Arztberichte, wahrscheinlich eher weniger noch.
Also ich bekomme genau keinen, nicht einen einzigen. Wir schreiben mittlerweile tellenweise auf unsere Überweisung sogar unsere KIM-Adresse drauf. Vielleicht für den Hörer, KIM ist Kommunikation im Medizinwesen. Das ist ein besonderer E-Mail-Dienst, der nicht über normale E-Mail-Clients funktioniert, sondern das sind spezielle Programme, die an unsere PVS-Systeme angeschlossen sind. Damit können wir datenschutzkonform Patientendaten zwischen Praxen austauschen, theoretisch auch zu zu den Krankenhäusern, zu den Heimen, zu den Apotheken. In der Realität ist es so, dass zwar die Praxen alle angeschlossen sind, aber so gut wie kaum damit kommunizieren, weil es unendlich umständlich ist.
Und kein Heim ist angebunden, was ich kenne, keine Apotheke ist angebunden, die ich kenne, kein Krankenhaus kenne ich, habe noch keinen KIM-basierten Entlassungsbrief aus einem Krankenhaus bekommen.
Also allein für die Kommunikation mit diesen drei Institutionen, Pflegeheime, Apotheken und Krankenhäuser, können wir das Fax gar nicht abschaffen.
Ja, das ist traurig, aber Digitalisierung in Deutschland in 2023 ist in erster Linie das Faxgerät.
Ja, es hat ja nur 20 Jahre gedauert, ja. Das ist jetzt in letzter Zeit. Naja, und da muss man sagen, genau da hört es auch eigentlich auf, was die offiziellen Angebote betrifft. Also weder die elektronische Patientenakte noch das E-Rezept funktionieren. Die EAU ist jetzt vielleicht die einzige Ausnahme, die noch funktioniert. Aber ansonsten sind das die gesetzlich vorgegebenen
Dienste. EAU haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Da ist immer noch das Problem, dass die Lohnbuchhaltungsbüros da sehr aufwendig nur an diese EAU-Daten rankommen. Zumindest ist es ein hoher Personalaufwand, der da immer noch betrieben werden muss. Und wir als Arbeitgeber müssen ja auch immer noch unsere Krankmeldungen an diese Lohnbüros übermitteln, was häufig Steuerberater sind in Arztpraxen. Das heißt, dann schicken wir auch immer noch einen Fax mit den kranken Mitarbeiterinnen ans Steuerbüro, um damit die dann den Digitalprozess initiieren. Das ist also auch noch nicht das Gelbe vom Ei.
Ganz viele Patienten wollen auch mittlerweile explizit nochmal den Arbeitgeberausdruck haben. Die Arbeitgeber verlangen das.
Ja.
Ich wollte jetzt eigentlich noch so die zwei Tools ansprechen, die im Moment immer wieder als das heroische Merkmal von Digitalisierung gefeiert werden, weil es schlichtweg einfach nichts anderes gibt. Das ist der Online-Terminkalender, über den die Patienten Termine buchen können, und die Videosprechstunde. Wie läuft es bei dir?
Auch Online-Terminkalender benutzen wir nicht, aus verschiedenen Gründen. Wir haben mal für die Corona-Impfungen so einen eigenen Terminkalender programmiert, wo sich Patienten einfach dann Termine für die Impfung machen konnten. Online-Terminkalender verwenden wir sonst nicht. Videosprechstunde nicht so häufig, weil es halt eben wenig Vorteile gegenüber dem normalen Arzt-Patient-Kontakt halt jetzt für die Praxen bietet. Für Patienten ist es natürlich sicherlich angenehmer, wenn sie von zu Hause aus mit dem Arzt Kontakt aufnehmen können, aber bei uns, wir müssen jedes Mal die Kamera anschließen, die Videosprechstunden initialisieren etc. Und für, glaube ich, 5 € pro Videosprechstunde, ne, die wir da bekommen als Abrechnungshilfe, das ist jetzt auch nicht so der Klopper, als dass man jetzt sagen würde, juhu, ich mache jetzt den Videodoc und
Also wir bieten beides in der Praxis an, allerdings sehr eingeschränkte Zeiten, weil schlichtweg jede Minute, die ich in der Videosprechstunde verbringe, bin ich ja nicht in der echten Sprechstunde.
Ja.
Und die ist tatsächlich immer noch ausgebucht. Und man muss sagen, dass die Sprechstunden bei Hausärzten häufig so sind, dass man sie schlecht planen kann, weil die Patienten nicht mit klaren Problemen kommen. Also im Durchschnitt kommen die Patienten mit 1 bis 3 Anlässen. Und ganz selten ist der Anlass, den sie angeben. Zumindest ist es bei uns so. Und dadurch kann ich gar nicht so punktgenau planen. Ich komme immer nur ballistisch ungefähr hin, dass wir halbwegs pünktlich in die Mittagspause und abends schließen, und dadurch entstehen dann mal Wartezeiten und nicht, und an der Videosprechstunde sind die Patienten deutlich weniger bereit zu warten als im Wartezimmer.
Ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Macht einen viel höheren Druck, und das ist natürlich, das setzt dann die Begeisterung, die Videosprechstunde irgendwie parallel zur normalen Sprechstunde einzusetzen, senkt da die Begeisterung, und das ist einfach auch wahnsinnig teuer. Also beides. Es refinanziert sich letztendlich nicht.
Was wird jetzt nicht weiterentwickelt? Was hätten wir gerne in den Praxen? Natürlich, worüber wir dann auch noch in der nächsten Folge sprechen, über digitale Assistenten natürlich. Das ist natürlich was, was günstigerweise in den PVS-Systemen integriert werden müsste. Weil da die Daten über die Patienten ja zusammenlaufen. Aber da ist es tatsächlich so, dass eine Patientenakte im PVS nur unwesentlich mehr bietet als eine Papierakte.
Gar nicht mehr. Also es ist ja genau das Erbärmliche eigentlich, dass wir gar nicht wirklich einen echten digitalen Nutzen haben. Und all die Dinge, die man von der elektronischen Patientenakte sich verspricht, eigentlich locker schon längst hätten in der Akte der Arztpraxen umgesetzt werden können. Also ich nehme da immer mein Lieblingsbeispiel, das glaubt mir immer niemand, wenn ich dem das erzähle. Wenn ich einen Patienten habe, der eine Penicillinallergie habe, habe ich keine Möglichkeit in meinem System, das so einzutragen, dass jetzt, wenn ich aus Versehen im Rahmen der Hektik ein penicillinhaltiges Präparat wähle, dass der Computer mich warnt.
Ja.
Ich kann zwar diverse Warnstufen und Warnfenster angeben, die am Anfang, wenn ich den Patienten aufrufe, aufklicken oder die nochmal rechts oben in der Ecke stehen. Aber manchmal hat man ja auch ein Präparat, das den Namen, wo der Name eines bestimmten Medikaments gar nicht so drin enthalten ist. Und dann kann es eventuell ganz schnell passieren. Und es ist sehr aufwendig, da ordentlich drauf zu achten, dass man immer diese ganzen unverträglichen Allergien beachtet. Man muss permanent aufmerksam sein, das sich anschauen, und man hat null Unterstützung im System.
Auch in unserem System kann man lediglich eine Volltextsuche durchführen, wo man sich dann halt schon ziemlich einen Wolf sucht. Wenn man jetzt zum Beispiel mal, wie ich die Woche in meinem Patienten mal rausfinden wollte, wann wir eigentlich das erste Mal ihm ein Schilddrüsenmedikament verordnet haben, da jetzt auch noch der Wechsel des Praxissystems vor 3 Jahren erst stattgefunden hat und wir das Medikament vor 6, 7 Jahren zuerst verschrieben haben und diese Inkompatibilität der Systeme auch noch dazu kam, habe ich da, würde ich sagen, 1-2 Minuten rumgesucht, um wirklich so was ganz Billiges zu finden, nämlich wann habe ich denn das erste Mal da L-Thyroxin aufgeschrieben? Und das sind natürlich Sachen, wo man sich wirklich fragt, wie das heute noch sein kann, dass man da nicht mit einigen Klicks solche Statistiken, solche Suchen, intelligente Abfragen direkt geboten bekommen. Man kann das oft mühsam selber programmieren. Wenn man ein bisschen Programmierkenntnisse hat, dann kann man sich solche Ablaufsteuerungen, Modulgedöns selber programmieren. Aber dass das vom System aus so vorgegeben ist, das ist echt schwach. Das ist nicht der Fall. Auch gerade unter dem Aspekt, was wir jetzt ja erleben, wenn wir mal ein bisschen mit so einem mit diesem ChatGPT-Jetpot gearbeitet haben und da mal ein paar Abfragen reingetan haben, frage ich mich, warum es nicht einfach, wäre es natürlich Wahnsinn, wenn wir in unserem PVS uns hinsetzen könnten und einfach sagen könnten, wann kam der Patient das erste Mal mit Schilddrüsenproblemen? Ja, oder hatte er schon mal eine Lungenentzündung? Ja, dass wir jetzt wir können über Diagnoselisten gehen, wir können über andere Einträge, wir können uns Anamnesen, Befunde etc., das können wir uns alles über auch zusammenklicken sozusagen, aber so eine wirklich intelligente Suche, das ist was wir bisher so nicht haben.
Wir haben gar nichts dergleichen. Ja, und es haben 20 Jahre Digitalisierung, haben es nicht geschafft, uns solche tatsächlich wichtigen Tools zu machen. Also eine durchschnittliche Praxis versorgt 1000 Patienten. Und wir können zum Beispiel nicht uns die Patienten mit dem am schlechtesten eingestellten Zucker raussuchen, dass wir eine Auflistung nach HbA1c hätten oder Blutdruck oder Krea, Kalium, das INR gerade bei den Makomar-Patienten. Also das sind so ganz wichtige Daten, die wirklich nicht verfügbar sind. Das muss man sich alles per Hand rausschreiben, merken. Ich führe immer per Hand auf einem Zettel oder auf irgendeiner Textdatei auf dem Monitor, trage ich mir solche Patienten ein, auf die ich gucken muss. Ich kann das nicht automatisiert suchen.
Ja. Oder was wir auch, worüber wir gesprochen hatten, zum Beispiel Heilmittelverordnung ohne passende Diagnose ist ja auch was ich eigentlich, wo ich mich ja potenziell regressanfällig mache, wenn ich ein Heilmittel verschreibe und jetzt irgendwie versäume einzutragen, dass der Patient wegen Rückenschmerzen kommt. auch da ist kein systemischer Hinweis integriert, der mir dann sagt, hey, du hast jetzt vergessen, hier eine entsprechende Diagnose einzugeben.
Genau, also wäre jetzt auch der Klassiker zum Beispiel, wenn ich ein Medikament aufschreibe ich weiß zwar, dass der Patient die Erkrankung hat, zum Beispiel aus dem Krankenhaus Entlassbericht, aber ich habe die noch nicht als Diagnose eingetragen. Auch da werde ich nicht gewarnt vom System und das kann durchaus regressgefährdend sein, eine vergessene Diagnose. Da hatten wir schon mehrere Regresse in der Geschichte, jetzt nicht wir in der Praxis, aber wir Ärzteschaft. Und das ist tatsächlich, alles das gibt es nicht seit 20 Jahren und wir haben auch gar keine Möglichkeit, das einzufordern. Also ich rede mit meinem PVS-Systemhersteller immer wieder, weil mir dies und das fehlt. Also das letzte Thema war zum Beispiel, ich kann bei mir im System nicht einstellen, wie viel Tabletten der Patient zu Hause hat. Ich verordne dem eine N3-Packung, 100 Stück von einem Medikament. Er war vorübergehend im Krankenhaus und hat deswegen nicht so viel Medikamente genommen wie eingeplant, weil er es im Krankenhaus bekommen hat und ist dann wieder zu Hause. Und dann habe ich keine Möglichkeit bei mir im System, die Medikamenteanzahl einzustellen, die er zu Hause hat, dass das System mir das berechnen kann. Oder wenn er von einem anderen Arzt das bekommen hat. So was man, also die Medikamentenüberwachung ist schlichtweg unmöglich.
Ja, das stimmt. Wir halten also fest, das, was die PVS-Systeme uns bieten, ist noch weit davon entfernt, uns zufriedenzustellen. Gerne gehen wir da auch ins Gespräch mit den Anbietern, wenn Weiterentwicklungen anstehen, gewünscht sind, geplant sind. Also können wirklich sich melden. Du gibst da auch Rückmeldungen, glaube ich, ja.
Ja, natürlich. Aber ich weiß, dass auch alle PVS-Systemhersteller zum Teil Podcasts haben oder sonst wie in den Medien vertreten sind, Videos machen. Es ist schlichtweg so, dass sie zwar immer mit irgendwelchen Lösungen daherkommen, aber echt digitale Lösungen, also das, was man nicht unter digital versteht, das kriegen wir nicht. Das, was wir haben, ist im Grunde genommen immer nur mehr Arbeit. Also bisher ist mir keine Regel bekannt, bei der wir weniger Arbeit hätten. Ja. Vielleicht noch so ein schönes Beispiel, die Corona-Impfungen.
Oh, Wahnsinn.
Für jede Corona-Impfung müssen wir eine Ziffer eingeben. Ja. Um das dem Robert-Koch-Institut zu melden, war es so, die Ziffern haben sich so schnell geändert, dass die PVS-Systemhersteller mit der Statistik nicht hinterherkamen, was dazu geführt hat, dass wir unsere Ziffern zum Teil händisch auszählen mussten oder noch schlimmer, die Altersangaben der Impfstoffe und unsere Abrechnungsziffern hat nicht mit der Altersangabe der Datenabfrage vom Robert-Koch-Institut übereinbestimmt, sodass man zum Teil, wenn man es ernst betreiben wollte, auch Statistiken über das Alter laufen lassen musste, um zu ermitteln, wie viele Patienten wir geimpft haben, um das dem Robert-Koch-Institut zu melden.
Ja, das muss man sagen. Also jeder einzelne Impfstoffhersteller und Erstimpfung, Zweitimpfung, Auffrischimpfung wurden also in einer Ziffer kombiniert, sodass wir unterm Strich, glaube ich, um die 30 verschiedene Abrechnungsziffern
57
hatten.
57 insgesamt. 57 haben wir immer noch.
Ja, das heißt also so Impfung in der Praxis, Impfung im Heim, Betriebsimpfungen, BioNTech, Moderna, andere Impfstoffe, die noch dazu kamen, jeweils gekennzeichnet mit A, B, R oder anderen Kürzeln hinten. Und dann mussten wir noch im Submenü dann eintragen, jetzt bei den Dritt-, Viert-Impfungen, die wievielte das jetzt ist, dann müssten wir zusätzlich noch auf der Robert-Koch-Seite uns quasi die Impfstoffe tagesgleich dort eingeben. Also das war wirklich, das war ein digitaler Schildbürgerstreich par excellence. Das kann man eigentlich, also das kann man hier gar nicht so wiedergeben. Tatsächlich, das müsste man tatsächlich mal wirklich gesehen haben, dass also der ganze Prozess dieser Impfung, der ganze Administrationsprozess nur der Zifferneingabe und der Meldung ans Robert-Koch-Institut länger gedauert hat als die Impfung selber.
Ja, natürlich, das war eine absolute Katastrophe. Wir haben da ewig dran gesessen.
Hilft uns also die Technik?
Die Technik könnte uns helfen, das ist ja das Schlimme. Das Schlimme ist, dass was ja auch immer wieder diskutiert wird, wo man gesagt wird, oh, die Ärzte wollen die Technik nicht machen, die würde doch helfen. Ja, sie würde helfen. Mir fallen ganz viele Beispiele ein. Bei der Blutdruckkontrolle der Patienten, Diabeteskontrolle der Patienten, das Home-Controlling, die Abläufe in der Praxis, die ganze Dokumentation. Also wir haben so viel Bereiche, wo uns die Digitalisierung das Leben leichter machen könnte und auch für die Patienten sicherer, also zum Beispiel Medikamentenverordnung, das haben wir ja gerade eben angesprochen. Da sind so viele Dinge, die man sich schlichtweg wünscht, aber wir wüssten überhaupt nicht, wo wir sie kriegen können. Wir sind nicht kompetent genug, das selber zu programmieren. Wir haben nicht das Geld, mal eben so was programmieren zu lassen. Und ganz ehrlich gesagt, gibt es auch niemanden auf dem Markt, der uns diese Tools zur Verfügung stellt. Das, was wir zur Verfügung gestellt bekommen, ist in der Regel der Fälle teuer.
Das stimmt, ja. Von der Gematik beziehungsweise dem Bundesgesundheitsministerium haben wir Stand heute noch nicht zu viel zu erwarten. Wir sind gespannt, was da kommt. Die TI 2.0 hört sich zumindest jetzt, was man so hört, ein bisschen effizienter an als das, was wir momentan haben. Messenger-Dienste etc., die da entwickelt werden, bin ich auch sehr gespannt drauf. Es kann eigentlich nur nach oben gehen im Daumen. Weiter nach unten wird schwierig.
Also wir, ja, wenn man auf dem Rücken liegt, geht es nur noch nach oben, das ist richtig. Also das ist wirklich etwas, was wichtig ist und wo du gerade das Sprichwort Gematik und Bundesministerium für Gesundheit anbringst, muss man ganz ehrlich sagen, das Bundesgesundheitsministerium hat ja 51% der Gematik, ist Hauptgesellschafter und damit hauptverantwortlich. Und jetzt beim E-Rezept hat die Gematik gejammert, könnte man sagen. Und auch das Bundesministerium für Gesundheit hat gejammert, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte das Verfahren kritisiert, wo ich mich frage, wie kann denn das ernsthaft sein? Die entwickeln das seit Jahrzehnten. Ja. Und dann sind die nicht in der Lage, bei der Pilotphase ein Projekt an den Start zu bringen, das im Vorfeld mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten abgesprochen ist.
Ja, das stimmt.
Ja, also und man kann natürlich immer sagen, man muss auch mal mutig sein. Aber ganz ehrlich gesagt, jeder, der das fordert, möchte aber selber nicht von einem Datenskandal betroffen sein. Und das ist tatsächlich ein Punkt, da haben die eigentlich genug Zeit. Also ich bin leider sehr, sehr skeptisch, was das betrifft, den Stand der Digitalisierung. Auch wenn der Lauterbach da jetzt immer wieder aufruft und vorher der Spahn und der Grühe davor. Die sind bisher nicht in der Lage, uns an irgendeiner Stelle eine systemische Erleichterung zu bringen. Das ist schlichtweg einfach so. Es gibt nichts, was da ist. Auch die Refinanzierung der Sachen. Also ich weiß nicht, ob du dir das mal angeguckt hast, was wir bekommen für die Befüllung der elektronischen Patientenakte. Ich habe die Preise gerade hier. Ja. Wenn du eine Erstbefüllung machst, also die Datenstamm einstellst, kriegst du 10 Euro.
Hast du schon eine befüllt? Also hast du das schon gemacht?
Nein, es gibt ja noch keine, die freigeschaltet ist. Aber es gäbe theoretisch 10 Euro dafür, wenn man die befüllen würde. Und wenn dann weitere Daten befüllt werden sollen, bekommt man, wenn der Patient in der Praxis vor einem sitzt, 1,60 Euro oder 70. Das hängt vom Punktwert ab. Wenn der Patient nicht vor mir sitzt, wenn er zum Beispiel in der Videosprechstunde das macht und ich mache denselben Handgriff, dann kostet er 30 Cent.
30 Cent.
30 Cent, ja.
30 Cent. 30 Cent, da braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen. Wie kommen wir da zu einer besseren Lösung? Wir können nur darauf hoffen, dass eigentlich digitale Unterstützung zum Beispiel, wie sie jetzt auch in Form von einem Bot wie ChatGPT auf dem freien Markt geboten wird, so viel Druck auf diesem Sektor auslöst, dass einfach andere Systeme, andere Anbieter nachziehen und einfach letztlich über das, was wir in der Praxis dann tagtäglich nutzen, einfach auch Einzug hält in die PVS-Systeme. Anders geht's eigentlich nicht, ja.
Also vor allen Dingen der Druck auf die PVS-Systemhersteller muss massiv erhöht werden, dass die da an vernünftigen Lösungen arbeiten. Was die Finanzierung betrifft, in der hausarztzentrierten Versorgung gibt es bereits digitale Module, wo wir Zuschläge von den Krankenkassen ausgehandelt haben. Das macht es durchaus attraktiver, da digital zu sein. Aber das Problem an der Geschichte ist, es gibt halt immer noch keine wirklich vernünftig digitalen Lösungen, die uns im Praxisalltag helfen. Und es gibt sehr viele Einzellösungen, isolierte Inselprojekte. Das muss auch sicherlich weiter vorangetrieben werden. Aber dass es irgendwo ein elementares Tool gibt, das sehe ich im Moment noch nicht. Da warte ich auf den Anbieter und freue mich schon auf die Folge über ChatGPT, weil genau da sind oder in solchen Systemen stecken eventuell Lösungen.
Ja, das heißt, wir können zusammenfassen, wir Ärzte, wir verschließen uns nicht vor der Digitalisierung, sondern, wie du das schön formuliert hast, wir werden von der Digitalisierung ausgeschlossen und wir harren der Dinge, der da kommen. Der digitale Gesundheitsmarkt, der dann kommt, wird uns vor allem teure Lösungen verkaufen und wir können nur hoffen, dass einfach über die Marktmechanismen, die üblichen, einfach digitale Assistenzsysteme in die PVS-Systeme Einzug halten, die uns dann den Alltag so erleichtern, dass wir auch bereit sind, dafür Umstellungen in Kauf zu nehmen. Denn das ist ja immer auch so, wir machen ja schließlich wir haben ja eine Arztpraxis und keine IT-Firma.
Genau. Aber ich freue mich eigentlich schon auf die nächste Folge, weil da haben wir also auch ein bisschen mehr die Möglichkeit, darüber zu reden, was uns wirklich hilft und was nützt und worauf wir uns freuen an digitalen Lösungen. Das ist jetzt so ein bisschen das Gemeckere über die Gegenwart und die Vergangenheit heute gewesen. Mit welcher Musik starten wir die nächste Folge?
mit einem Bild von den beiden Opas in der Muppet Show, ja.
Ich dachte an Star Wars oder Star Trek. Aber gut, okay, dann nehmen wir die Muppets.
In diesem Sinne. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot. Und unser Thema heute war: Wann kommt die digitale Praxis?
Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de.
Und damit ihr keine Folgen verpasst, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Diese und alle anderen Folgen unseres Podcasts inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben findet ihr auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.